Einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Reisefieber auf Radio Potsdam. Am vergangenen Samstag haben wir Bad Dürrheim im Schwarzwald besucht. Heute reisen wir mit Ihnen in eine richtig spannende Stadt, nämlich nach Koblenz in Rheinland-Pfalz. Koblenz liegt nicht nur am Deutschen Eck, also dort, wo die Mosel in den Rhein fließt. Koblenz hat unheimlich viel Spannendes und Interessantes zu bieten und davon wollen wir Ihnen heute berichten. Die Koblenz-Exkursion von unserem Reiseexperten Peter von Stamm beginnt in einem Hotel direkt am Bahnhof. Den Schriftzug des Hotels haben Sie vielleicht schon mal gesehen, aber wissen Sie auch, wie man den Namen richtig ausspricht? Hotelchefin Nicole Leuthold hat Peter jedenfalls darüber aufgeklärt.
Ich bin ja hier jetzt gerade angekommen. Wir sind in Koblenz. Direkt vom Bahnhof bin ich in dieses Hotel gestolpert. Das ist gleich schräg gegenüber. Wie spricht man das eigentlich genau aus? Ich weiß es immer nicht. G-Hotel, G-Hotel oder Gotel?
Genau. Ja, die Frage höre ich öfter. Und zwar, es wird Gotel ausgesprochen. Und dieses Gotel kommt von dem Slogan Go to the Hotel, come to us. Und quasi kurz Gotel.
Also wir sind jetzt in Koblenz und ich muss gestehen, ich bin das allererste Mal überhaupt in Koblenz. Was macht denn Koblenz so besonders?
Also Koblenz ist eine sehr schöne Stadt. Viele kennen sie durch das Deutsche Eck. Das ist dort, wo eben die zwei Flüsse zusammenfließen.
Wo die
Mosel
in den Rhein.
Die Mosel fließt in den Rhein und einfach auch das Flair von Koblenz.
Wo schicken Sie denn Leute, die das noch gar nicht erlebt haben bisher, die vielleicht gehört haben, ja, da gibt es das Deutsche Eck, da fließt die Mosel in den Rhein. Aber was macht man denn sonst noch hier? Wo schicken Sie die Leute hin?
Wir schicken die Gäste auf die Festung Ehrenbreitstein. Da gibt es ja die Seilbahn, die nach oben führt. Dann kann man die Festung Ehrenbreitstein besichtigen. Die Gäste machen gerne Bootstour. Da kann man auch so 1 bis 2 Stunden auf dem Rhein und auf der Mosel so ein bisschen chippern. Und vielleicht auch eine Weinprobe. Der Mittelrhein ist ja auch eine sehr gute Weinregion und für den guten Wein bekannt. Also in Koblenz können Sie alles zu Fuß machen. Also bis zum Deutschen Eck sind es ungefähr 2 Kilometer. Die Anlieger für die Schiffe sind kurz vorm Deutschen Eck. Und dann ist man aber auch eigentlich schon durch Koblenz durch. Also wir empfehlen den Gästen immer, alles zu Fuß sich anzuschauen und dazu machen, ja.
Kann man auch mit dem Fahrrad fahren?
Außerhalb von Koblenz kann man sehr gut Rad fahren, gerade an der Mosel entlang, an der Lahn entlang oder am Rhein.
Nun gibt es ja mehr und mehr Touristen, die haben das eigene Fahrrad dabei und häufig ist es sogar ein besonders schweres durch den Akku. So ein E-Bike, kann man sowas hier aufladen bei Ihnen?
Ja, wir haben letztes Jahr aufgerüstet. Wir haben hinterm Hotel einen Stellplatz für Fahrräder und da haben die Gäste die Möglichkeit, die Fahrräder aufzuladen.
Ich sehe jetzt, bin in der 6. Etage, es ist total ruhig. Ich gucke aus dem Fenster raus auf den Bahnhof, aber solange das Fenster zumindest zu ist, ist es total ruhig. Wie viele Zimmer haben Sie denn hier eigentlich?
Wir haben 120 Zimmer auf 6 Etagen und es sind dann auch 240 Betten.
Ja, 120 mal 2.
Genau, weil wir haben wirklich nur ausschließlich Doppelbetten, die dann eben einzeln oder doppelt belegt werden.
Also wenn man einzeln drin liegt, kann man sich auch querlegen,
genau. Das ist
ja kein Problem.
Das ist möglich.
Kein Aufpreis.
Ja.
Bei Ihnen bekommt man Frühstück, aber Abendessen, sowas haben Sie nicht, aber vielleicht eine Bar oder so, ne?
Genau, wir haben eine Bar, die rund um die Uhr geöffnet ist und wir haben für abends, wenn der Gast noch hungrig ist, noch einen kleinen Snack, den er sich bei uns an der Bar bestellen kann.
Was gibt's
also,
da so? Was kann man da noch?
Zum Beispiel Flammkuchen oder Pizza.
Ach, das ist doch toll.
Brezeln. Aber in Koblenz gibt es so viele Restaurants und die Möglichkeit, hier schnell mal irgendwie was Gutes zu essen, dass die Gäste lieber in die Stadt gehen.
Übrigens können Sie auch schon bald im Gotel in Koblenz übernachten. Sie müssen nur heute besonders gut zuhören und am Ende der Sendung unsere Frage richtig beantworten. Gotel-Hotelchefin Nicole Leuthold hat es gerade schon erwähnt. In Koblenz gibt es jede Menge richtig gute Restaurants. Die Innenstadt ist wirklich voll davon. Und ein ganz besonderes Restaurant besuchen wir gleich nach Adele und den Imagine Dragons. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber erkunden wir heute die Stadt Koblenz in Rheinland-Pfalz. Koblenz liegt etwa auf halber Strecke zwischen Bonn und Frankfurt am Main. Mit dem Auto sind es von Potsdam nach Koblenz 570 Kilometer. Wenn Sie mit der Bahn anreisen, fahren Sie circa 6,5 Stunden. Direkt am Bahnhof findet sich das Gotel, in dem Sie vielleicht auch bald übernachten können. Vom Gotel aus sind es nur ein paar Minuten zu Fuß bis zur Promenade am Rheinufer. Die Promenade führt zum Deutschen Eck, also der berühmten Stelle, wo die Mosel in den Rhein fließt. Und am Deutschen Eck befindet sich in einem historischen Gebäude eines der besten Restaurants der Stadt. Es nennt sich Gerhards Genussgesellschaft. Kollege Peter von Stamm hat Spitzenkoch und Restaurantbetreiber Georg Gerhards in Koblenz besucht.
Wenn man hier am Deutschen Eck ist und man geht diese Promenade lang über das Eck Und man kommt dann zu der alten historischen Stadtmauer, dem alten historischen Eck. Da gibt es einen Durchgang und dann kommt man zu Ihnen.
Genau, das ist im Endeffekt ein Tor und dann sind Sie schon auf unserer Terrasse.
Was kann man denn bei Ihnen erleben?
Ach, bei uns kann man eine ganze Menge erleben. Also erstmal kann man hier historische Luft schnuppern. Das heißt, wir sind ja, wie gesagt, diese alten Klosteranlage. Unser Hauptraum war mal Proviantlager. Deswegen finde ich es immer nicht ganz schön, dass es auch so zum Thema Gastronomie passt. Dann war es über die Jahre hinweg auch mal ein Hospital. Also hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Irgendwann gingen die Ordensritter, dann kamen dafür die Franzosen, dann kamen die Preußen. Und die Preußen haben uns noch so eine Kasemattenanlage hier zugebaut. Also natürlich eine wehrtechnische Einrichtung. Aber die haben sie auch hier am Deutschen Eck gar nicht so gebraucht, sondern hier oben im zweiten Restaurantteil haben früher die Pferde gestanden.
Ach,
und wir haben halt einfach unten, sagen wir es halt, Kreuzgewölbe, weil es also wirklich 12 Kreuzgewölbe aneinander sind. Das macht schon einen Eindruck. Wir haben tolle Säulen da drin. Das sieht fast so ein bisschen sakral aus. Aber wir haben das natürlich durch die Einrichtung etwas aufgelockert. Also Genussgesellschaft, da gehören natürlich alle zu. Das sind die Genießer, also Sie, das sind wir. Und wir haben uns 12 Persönlichkeiten aus der Geschichte gesucht, die an unseren Wänden hängen, also als Porträts oder als Fotografien. Und ja, die schauen dann also auch mit Ihnen zusammen auf die Teller und begleiten uns durch den Abend. Wir haben eine ganz kleine Karte. Wir haben ein wöchentlich wechselndes Tagesmenü. Das sind immer 4 Gänge. Da ist immer ein witziger Fisch- und Fleischgang dabei, eine tolle Vorspeise, ein sehr kreatives Dessert. Und dann gibt es also ständig wechselnd 4, 5 andere Hauptgerichte. Das ist zum einen alles sehr regional inspiriert, aber mit Gewürzen dann doch durchaus mal mit einem nordafrikanischen Einschlag, dann kann mal ein asiatischer Einschlag dazukommen, einfach so ein bisschen die Langeweile aufzubrechen. Ja, so wechseln wir eigentlich fast im ganzen Jahr ständig die Karte, also länger als 3, 4 Wochen läuft sie nie und das ist für uns eigentlich ganz interessant in der Küche und ja, für den Gast natürlich draußen. Also hier ist der Wandelprogramm.
Geben Sie mir mal ein Beispiel. Was kommt an Fleisch hier auf den Tisch?
Also momentan, sage ich jetzt beispielsweise, haben wir natürlich wieder viel Reh. Wir haben jetzt einen Rehrücken mit einer Selleriecreme. Dazu gibt es dann Moosbeeren. Und den Moosbeeren haben wir dann gebratene Kräuterseitlinge, weil es die halt im Winter auch noch gibt. Und dann haben wir unsere hausgemachten Gnocchi dazu. Und dann haben wir eine schöne Wacholdersoße dabei. Also das wäre jetzt so ein klassisches Gericht, was wir jetzt gerade hier so auf der Karte haben.
Mir läuft da schon das Wasser im Mund zusammen. Was trinkt man denn dazu? Ich weiß, wir sind hier in einer Weinregion, in einer typischen Weinregion.
Ja, also flüssig sind wir hier bestens versorgt. Und letztendlich dreht sich ja bei uns eigentlich alles um den Riesling. Und das macht dann eine ganze Menge Freude. Also gerade, sage ich jetzt mal, zu Fischgerichten oder leichten Fleischgerichten ist Riesling natürlich immer eine Bank, wobei der in einer unfassbaren Vielzahl und Varianten produziert wird, von kräftig bis leicht bis schmelzig. Also wir forcieren hier die Königin der Rebsorten, den Riesling.
Das hört sich nicht schlecht an, oder? Die Königin der Rebsorten gibt es natürlich nicht nur in Gerhards Genussgesellschaft am Deutschen Eck. Riesling und andere gute Weine können Sie auch direkt bei den Koblenzer Winzern genießen. Und einen der Winzer, den besuchen wir in der kommenden halben Stunde hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Hallo und schönen guten Morgen, Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber. Heute besuchen wir die Stadt Koblenz am Deutschen Eck, wo die Mosel in den Rhein fließt. Nach einem Besuch in den historischen Räumen des Restaurants Gerhards Genussgesellschaft direkt am Deutschen Eck besuchen wir jetzt den Winzer Christoph Schwab an der Mosel. Herr Schwab betreibt das Weingut Schwab am Koblenzer Marienberg und ein paar Autominuten außerhalb der Stadt ist es auch zu finden. Wein wird hier seit vielen Generationen angebaut und produziert. Ein Besuch in dem historischen Weinkeller, der früher mal eine ganz andere Funktion hatte, lohnt sich allemal. Kollege Peter von Stamm wollte von Christoph Schwab wissen, was die Besucher des Weinguts erleben können und was es mit dem alten Weinberg auf sich hat.
Das ist ein ganz besonderer Weinberg. Der hat den Namen Koblenzer Marienberg. Hat eine sehr lange Geschichte, geht bis ins mindestens ins 13. Jahrhundert zurück. Und das geht auf die Zisterzienser zurück.
Die haben schon Wein angebaut.
Die hier aktiv waren.
Ja.
Und der Name Marien kommt nicht auch von irgendwoher. Also hier war das Kloster Marienstadt vom Westerwald und das leider inzwischen geschlossene Kloster Hümmeroth aus der Eifel aktiv.
Was bauen Sie denn genau an? Ist das alles Riesling? Riesling? Sind das noch andere Sorten?
Wir sind an der Terrassenmosel. Demnach ist der Riesling die Nummer 1, auch bei uns. 70% bauen wir Riesling an und 30%, die verbleibenden, teilen sich auf für den Spätburgunder, für den Weißburgunder und ein bisschen Müller-Thurgau.
Nun durfte ich ja eben einen Blick in Ihren Keller werfen, in den Weinkeller. Sie sagten, das war früher mal, und so sieht es nämlich auch aus, ein Stollen. Was wurde denn da abgebaut in diesem Stollen früher mal?
Ja, unser Felsenkeller war eine Kupfererzgrube mit dem Namen Anna Theresia. 1861 kam man auf die Idee, dort nach Kupfererzen zu suchen. Das hat man so in der Tiefe von knappen 50 Meter auch unternommen. Gefunden hat man viel Schiefer, Schieferstein, auf dem auch unser Weinberg steht.
Was ich spannend finde, ist, ich habe vorher mal auf Ihre Internetseite geschaut, um mich zu informieren. Was ist denn bei Ihnen vielleicht anders, als das bei anderen Weingütern ist? Da ist mir aufgefallen, Sie haben Veranstaltungen, das machen auch andere. Also ob man jetzt eine Weinprobe im Keller macht oder Sie machen es ja jetzt auch Corona-bedingt sehr viel draußen, direkt am Weinberg. Aber was ich zum Beispiel spannend fand, war eine Veranstaltung Craft Wein gegen Craft Beer. Also von Craft Beer habe ich ja schon viel gehört, aber von Craft Wein, was ist das?
Craft Wine ist eine Wortspielerei. Ja. Und es ist Craft Wine trifft Craft Beer, nicht gegen Craft Beer. Das heißt, wir stellen diese zwei sehr leckeren Getränke und sehr alten Getränke nebeneinander mit Verstand und mit Idee. Und da habe ich einen Biersommelier, den ich einlade für diese Veranstaltung. Und das bieten wir einmal im Monat etwa an und kombinieren einfach eine Wein- und Bierprobe. Und da sind viele Gemeinsamkeiten, da sind auch einige Dinge, wo sich die Getränke trennen oder der Charakter trennt. Aber das rauszufinden in einer schönen Weinprobe und Bierprobe, das ist eine tolle Sache. Und das wird sehr, sehr gut angenommen.
Also ein traditioneller Biertrinker aus Brandenburg, wie ich es zum Beispiel bin, der ist trotzdem wohl gelitten hier bei Ihnen.
Ja, den machen wir um die Ecke neugierig für das Thema Wein. Das heißt, der bekommt einen Gutschein. Wir haben sehr viele Gutscheine, die verschenkt werden. Der bekommt so einen Gutschein geschenkt und hört, oh, da gibt's was an Bier zu probieren. Und dann merkt er gar nicht, wie wir ihm langsam den Wein schmackhaft machen. Ja, ich nenne das Guerilla-Marketing. Also wir haben das Motto bei unserer Weinwerkstatt, das ist das Format, das ist eine Weinschule. Da möchten wir einfach eine Schule mit Erlebnis- und Spaßfaktor anbieten für überwiegend Erwachsene.
Ich wusste gar nicht, dass es unter Winzern auch schon Guerilla-Marketing gibt. Herrlich, eine Wein- und Bierprobe. Davon hatte ich auch noch nie gehört. Es gibt übrigens in der Weinwerkstatt des Weinguts Schwab auch eine Veranstaltung, die sich Wein und Schokolade nennt. Unter fachkundiger Leitung einer Schokoladensommelier. Es muss ja also nicht immer nur Wein und Käse sein. Auch Schokolade passt wunderbar zum Wein. In wenigen Minuten werden wir etwas mehr über die Geschichte von Koblenz erfahren. Nach Topic und den Pointers ist das. Herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Vor ein paar Minuten haben wir das Weingut Schwab etwas außerhalb von Koblenz besucht. Jetzt wollen wir mehr über die Stadt Koblenz erfahren. Koblenz hat eine sehr spannende Geschichte. Das fängt mit der Gründung von mehr als 2000 Jahren an. Hat mit den Römern, mit den Franzosen, mit einem Kurfürsten aus Sachsen und auch mit den Preußen zu tun. Und einen direkten Bezug zu Potsdam gibt es auch. Johannes Bruchhof ist einer der versiertesten Mitarbeiter von der Koblenz-Touristik und erzählt uns jetzt etwas mehr aus der Geschichte der Stadt.
Johannes, ich habe immer Koblenz so in Erinnerung, dass man sagt, so Koblenz am Rhein. Aber wenn man ganz ehrlich ist, müsste es doch heißen Koblenz an der Mosel. Und das hat zu tun mit der Geschichte und den Römern.
Ja, tatsächlich. Also Koblenz ist ja von den Römern, wie du schon sagtest, also gegründet worden vor über 2000 Jahren. 1992 hatten wir unsere 2000-Jahr-Feier. Und die Römer haben Koblenz an der Mosel gegründet. Der Altstadtbereich liegt auch hauptsächlich an der Mosel und nannten das Kastell Castellum apud Confluentia, das Kastell bei den Zusammenfließenden, also da, wo Rhein und Mosel zusammenfließen.
Und dort ist eigentlich die berühmteste Ecke das, was Koblenz so berühmt gemacht hat, das sogenannte Deutsche Eck, also so eine spitze Landzunge, wo die Mosel in den Rhein fließt. Da genau. Ist aber noch irgendetwas. Was ist da genau am Deutschen Eck?
Genau, also das, was wir heute als Deutsches Eck bezeichnen und wahrnehmen, das ist eigentlich das Reiterstandbild Kaiser Wilhelm I. Das ist 1897 dorthin gesetzt worden. Aber das echte Deutsche Eck, das befindet sich tatsächlich ein Stückchen weiter dahinter an einer mittelalterlich-preußischen Stadtmauer. Und das sieht man auch, das ist gekennzeichnet mit einem großen Kreuz. Das Kreuz des Deutschen Ritterordens sieht man da, weil direkt dahinter hat sich der Deutsche Ritterorden niedergelassen. Und deswegen ist das auch genannt das Eck der Deutschen, das Deutsche Eck.
Ach, daher kommt der Name.
Kommt
jetzt
das, genau.
Wird mir das klar. Aber lass uns noch mal kurz in der Geschichte
paar Schritte zurückgehen. Also es ging mit den Römern los.
Genau.
Natürlich waren auch hier schon in der Steinzeit irgendwelche Siedlungsgebiete, aber so richtig bekannt gemacht haben das die Römer hier vor mehr als 2000 Jahren.
Richtig.
Und die waren dann so in etwa bis ins 5. Jahrhundert nach Christi Geburt waren die hier.
Genau.
Und dann kamen, glaube ich, die Franken.
Ja, genau. Ziemlich danach, also dann hat man ja diese Übergangsphase, Merowinger, Karolinger, Franken, die kamen dann danach. Also dieses Gebiet war, wie du eben schon sagtest, eigentlich seit der Jungsteinzeit oder seit der Steinzeit hier schon besiedelt und bewohnt. Und Koblenz hat sich halt dann seit der Zeit der Römer, seit der Stadtgründung der Römer, erst so richtig entwickelt zu einer wichtigen und bedeutenden Stadt.
Wenn ich das jetzt mal so ganz kurz Wikipedia-mäßig herunterleiere, also da waren zu Anfang die Römer, dann kamen die Franken und zwischendurch und hinterher waren noch die Merowinger hier und pipapo. Und dann ist aber auch diese Region insgesamt in der Geschichte, glaube ich, mindestens zweimal überrannt worden und besetzt worden von den Franzosen.
Genau, richtig. Die Franzosen waren auch hier, sogar die Russen waren schon hier gewesen.
Die Russen
tatsächlich auch. Das war dann in den Feldzügen gegen Napoleon. War natürlich Russland auch später ein Verbündeter Preußens.
Ja.
Und das sieht man eben auch später in der Stadtbefestigung der Stadt Koblenz. Ja. Und Koblenz war tatsächlich eine Stadt, die schon viele unterschiedliche Kulturen und Völker beheimatet hat.
Und mehr zum Einfluss dieser vielen Kulturen und Völker, die in Koblenz beheimatet waren, erfahren Sie in der kommenden Stunde. Dann geht es zum Beispiel auch um den Einfluss der Preußen. Das wird spannend, kann ich Ihnen versprechen. Sie haben das Reisefieber am Samstagvormittag auf Radio Potsdam. Heute sind wir in Koblenz, der Stadt, die an der Mosel von den Römern gegründet wurde und heute sowohl an der Mosel als auch am Rhein liegt. In der vergangenen Stunde haben wir bereits ein Hotel, ein Restaurant und ein Weingut besucht. Danach hat uns Johannes Bruchhof von der Koblenz Touristik einen ersten Einblick in die Geschichte der Stadt gegeben. Nach den Römern haben in Koblenz unter anderem die Franken geherrscht. Die Franzosen haben Koblenz im Laufe der Zeit mehrmals besetzt und auch die Russen sind mal in die Stadt am Rhein und an der Mosel eingefallen. Einen dicken Stempel haben der Stadt aber auch die Preußen aufgedrückt. Wieso, weshalb, warum? Das erklärt uns jetzt auch Johannes Bruchhof.
Koblenz, wie du es eben auch schon erwähntest, für Brandenburger Potsdamer hochinteressant, wurde tatsächlich auch das rheinische Potsdam genannt. Kaiserin Augusta war mit ihrem Gemahl hier. Und Kaiserin Augusta hat uns auch die wunderschönen Kaiserin Augusta-Anlagen geschenkt, also eine wunderschöne Parkanlagen, die von Joseph Lenné, dem berühmten preußischen Gartenarchitekten, gebaut und gestaltet worden sind. Und die Preußen waren es eben auch, die Koblenz, diese große und jetzt noch immer nachwirkende Stadtbefestigung gegeben haben. Da ist unter anderem die Festung Ehrenbreitstein zu nennen. Wir haben das Fort Konstantin, was sich direkt bei uns am Hauptbahnhof eben erhebt, die Feste Kaiser Franz, das Fort Asterstein. All das sind kleine Festungsteile, die eben durch die Preußen erst hier in Koblenz richtig aufgebaut worden sind.
Und was mir aufgefallen ist, als wir gestern diese schöne, neue, relativ neue Promenade am Rhein lang gelaufen sind, die ist, glaube ich, angelegt worden vor etwa 10 Jahren, als hier die Bundesgartenschau war.
Genau.
Dieser Bundesgartenschau habt ihr ja einiges zu verdanken in der Stadt.
Ja.
Die Stadt ist wirklich schön geworden dadurch.
Also durch die Bundesgartenschau muss man wirklich sagen, das war Koblenz, ich sag immer so, das war so ein richtiger Tritt in den Hintern für uns. Also wir sind da mal richtig aus den Puschen gekommen, weil die Bundesgartenschau 2011, das war schon ein Meilenstein für die Stadtentwicklung auch. Die Parkanlagen wurden hergestellt. Koblenz ist eine sehr, sehr grüne Stadt geworden. Wir haben unten die Kaiserin-August-Anlagen, habe ich ja schon erwähnt, den Bereich an der Mosel. Das sind über 4 Kilometer lange Parkanlagen, die wunderschön am Wasser an der Mosel und am Rhein gelegen sind. Und auch der Bereich hier oben auf der Festung Ehrenbreitstein ist natürlich erst durch die Bundesgartenschau erst richtig erlebbar und grün geworden auch.
Ich bleibe noch mal einen Augenblick unten an der Promenade. Da gibt es einen Gedenkstein für einen Menschen, den Namen hat jeder schon mal gehört, der war mal französischer Präsident, das ist Valéry Giscard d'Estaing. Was hat der denn mit Koblenz zu tun?
Der ist tatsächlich in Koblenz geboren, ganz in der Nähe vom Weindorf. Das ist unten auch, wie du sagtest, am Rhein gelegen. Und da ist so ein Gedenkstein und da war das Geburtshaus von Valéry. Ich dachte nämlich, ich kann ihn nämlich nie aussprechen.
Valéry
Giscard d'Estaing, genau. Und der ist tatsächlich hier in Koblenz geboren.
Irgendwie Anfang der 20er ist der geboren. Da waren doch aber die Franzosen, die ja Koblenz nach dem Ersten Weltkrieg besetzt hatten, eigentlich schon wieder weg.
Die waren zum Großteil wieder weg, aber nach dem Ersten Weltkrieg tatsächlich direkt danach war Koblenz ja auch französische Besatzungszone und dementsprechend sind natürlich auch viele Familien auch noch hier geblieben in Koblenz. Gerade weil eben Koblenz diese wechselvolle Geschichte zwischen Franzosen, Deutschen, Preußen, dann auch mal die Russen, wie ich eben schon erwähnt hatte. Es war immer ein Hin und Her, auch immer eine Grenzverschiebung zwischen Deutschland und Frankreich und so haben sich hier viele Geschichten und Sagen oder historische Begebenheiten zugetragen.
Der Gedenkstein für Valéry Giscard d'Estaing liegt übrigens direkt an der Rheinpromenade auf Höhe der Rhein-Mosel-Halle, vom Gotthel zu Fuß nur 15 Minuten entfernt. Und von dort sind es dann auch nur ein paar Schritte bis zum kurfürstlichen Schloss Koblenz. Mehr aus dem rheinischen Potsdam und den historischen Gegebenheiten von Koblenz gibt es in ein paar Minuten zu hören. Dann geht es unter anderem auch um eine besonders freche Figur, die zum Wahrzeichen der Stadt wurde. Herrliche Nummer von Silbermond, bestes Leben auf Radio Potsdam und Sie hören das beste Reisefieber der Stadt hier bei uns bei Radio Potsdam und wir besuchen heute die 113.000 Einwohnerstadt Koblenz in Rheinland-Pfalz. In Koblenz haben gleich mehrere Völker und Nationen ihre Spuren hinterlassen, die Römer, die Franken, die Franzosen, ein Sachse und auch die Preußen. Kaiserin Augusta, die Gattin von Wilhelm I., hat der Stadt die wunderschönen Kaiserin Augusta Parkanlagen geschenkt, die vom preußischen Gartenarchitekten Josef Linné gestaltet wurden, der ja auch bei uns in Potsdam die meisten der Gärten gestaltet hat. Vor ein paar Minuten haben wir auch erfahren, dass der spätere französische Präsident Frankreichs Valéry Giscard d'Estaing hier in Koblenz geboren wurde. Es gibt aber auch noch eine andere berühmte Figur, die man in Koblenz ein Denkmal gesetzt hat. Dabei handelt es sich um einen kleinen Jungen, auf die Koblenzer oder wie man hier sagt, die Koblenzer ganz besonders stolz sind. Reiseexperte Peter von Stamm wollte vom Koblenzer Tourismusfachmann Johannes Bruchhof wissen, wer das war oder wer das ist.
Es gibt ja noch eine andere berühmte Persönlichkeit, die nun nicht eine Krone auf dem Haupt hatte, sondern heutzutage auf einem Brunnen steht und die Leute anspuckt. Wer ist das?
Genau, das ist der Koblenzer Schengel. Und tatsächlich ist der Koblenzer Schengel heutzutage ja das absolute Markenzeichen der Stadt Koblenz. Jeder, der in Koblenz geboren ist und hier aufgewachsen ist, der behauptet heute stolz von sich, ein Schengel zu sein.
Was ist denn ein Schengel?
Ein Schengel.
Ich kenne so einen Schlingel, aber Schengel.
Genau. Es geht fast in die gleiche Richtung. Also ja. Ein Schengel war auch besonders frech. Und da kommen wir wieder auf die Zeit zurück, als französische Truppen hier stationiert waren. Die französischen Soldaten hatten natürlich auch gerne mal ein Techtelmechtel mit den deutschen Frauen. Und daraus sind natürlich dann doch das ein oder andere Mal uneheliche Kinder entstanden. Mhm. Und die wurden häufig nach dem häufigsten französischen Namen Jean benannt. Aber die Menschen hier in Koblenz, in der Region, die waren natürlich damals nicht so hochgebildet und die konnten Jean gar nicht sagen, sondern daraus wurde dann Shang oder Sheng. Und aus diesem unehelichen Kind hat sich dann der Schengel entwickelt. Ne? Der steht auch am Rathaus, weil er auch auf den Oberbürgermeister spuckt. Also den interessiert eigentlich überhaupt nichts. Das ist ein ganz frecher kleiner Junge. Und was früher eben ein Schimpfwort war, man war nicht stolz drauf, ein Schengel zu sein, ein uneheliches Kind, hat sich dann über die Jahre zu was ganz Positivem entwickelt.
Also du bist auch ein Schengel.
Ja, kann man so sagen. Ich komme von hier. Fast. Also im weitesten Sinne bin ich auch ein Schengel, richtig.
Und dieser Schengel, dieser kleine Brunnen, wo dieser freche Junge drauf ist, der dann in regelmäßigen Abständen die Leute bespuckt, wo findet man den als Tourist?
Den findet man ganz in der Nähe von unserer Touristinformation am Zentralplatz. Und dieser Platz, wo der Brunnen steht, das ist der Willi-Hörter-Platz, direkt am Rathaus.
Willi-Hörter-Platz. Da findet man den. Und als wir dort gestern waren, wir sind da ja hingelaufen, da sind wir an einem anderen Platz vorbeigekommen, da ist eine Art Obelisk. steht da. Und da ist, und das finde ich wiederum spannend, da ist unter anderem das Wappen von Sachsen mit drin. Wie kommt das denn?
Und zwar ist das der Clemensplatz, wo dieser Obelisk steht. Und dieser Clemensplatz ist nach Kurfürst Clemens Wenceslaus benannt, Kurfürst von Sachsen. Und dieser Kurfürst Clemens Wenceslaus hat unter anderem das große kurfürstliche Schloss in Koblenz erbaut, war aber auch dafür verantwortlich, dass Koblenz die erste einigermaßen ordentliche Wasserversorgung bekommen hat. Also er hat verschiedene Brunnen in der Stadt eben auch gebaut. Mhm. Und ihm zum Gedenken hat man eben diesen Obelisken auf dem Clemensplatz errichtet.
Der Willi-Hörter-Platz mit dem Kurvelenzer Schengel und den Clemensplatz mit dem Obelisken zu Ehren von Clemens Wenceslaus von Sachsen sind vom Gotel am Bahnhof nur eine Viertelstunde und vom Deutschen Eck nur 10 Gehminuten entfernt. Und passen Sie beim Besuch des Schengelbrunnens auf, der Schengel-Schlingel spuckt alle paar Minuten Wasser auf die Schaulustigen. Und wenn Sie vom Schengel angespuckt werden, müssen Sie nicht gleich fluchtartig die Stadt verlassen, so wie es Clemens Wenceslaus tat, als er sich 1794 französischen Truppen seiner Residenzstadt Koblenz näherten. Noch mehr Interessantes aus der Schengelstadt Koblenz gibt es in ein paar Minuten. Dann geht es im weitesten Sinne auch noch mal um Potsdam. Und natürlich können Sie auch wieder etwas gewinnen. Blurry Eyes, die aktuelle Single von Michael Patrick Kelly hier auf Radio Potsdam. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute zu Gast in Koblenz, der Stadt an der Mündung der Mosel in den Rhein. In Koblenz fand übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg eine sehr berühmte Konferenz statt, die Rittersturz-Konferenz. Im Sommer 48 berieten im Koblenzer Hotel Rittersturz die Regierungschef der in den drei westlichen Besatzungszonen gebildeten Länder die Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Und auch das heutige Grundgesetz nahm hier seinen Anfang. Zuvor war Koblenz von 1822 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs die Hauptstadt der preußischen Rheinprovinz. Spannend ist die Art, wie man damals zwischen Koblenz und Berlin kommunizierte. Kollege Peter von Stamm nennt es gleich das WhatsApp der Preußen. Ein Teil davon kann man übrigens heute noch bei uns in Potsdam anschauen. Das ist sehr spannend. Wovon die Rede ist, erklärt uns jetzt Johannes Bruchhof.
Johannes, ich finde, die Stadt ist so mörderinteressant. Als die Preußen hier ihre rheinische Provinzhauptstadt in Koblenz, Govelenz hatten.
Govelenz, genau.
Und da haben die von hier aus, von Koblenz, Kontakt gehalten über ein Telegrafensystem, irgendetwas, das kannst du sicher gleich erzählen, bis nach Potsdam und Berlin. Was steckt dahinter? Was habt ihr da gemacht?
Wir haben da gar nichts gemacht. Tatsächlich haben die Preußen hier auf dem kurfürstlichen Schloss, was ich eben schon erwähnt habe, einen optischen Telegrafen installiert. Und dieser optische Telegraf funktioniert über ein System, waren so Balken angebracht, ne, die aussahen wie so Arme, und je nachdem, wie diese Balken, welche Stellung die hatten, wurden Signale übermittelt. Ach. Und anhand dieser Signale konnten eben Nachrichten, Depeschen etc. von Koblenz, wo die letzte Station war, direkt nach Berlin weitergegeben worden. Also wenn hier zum Beispiel jemand angegriffen hätte, konnte sofort eben die Hauptstadt Berlin informiert werden. Achtung, Achtung, in der Rheinprovinz, Feind nähert sich zum Beispiel.
Und, wie lange hat das gedauert, bis die Nachricht von hier zum Beispiel nach Potsdam oder Berlin gekommen war?
Also ein Signal brauchte, wenn die Witterungsverhältnisse gut waren, also wenn man die einzelnen optischen Telegrafenstationen gut erkennen konnte, etwa 15 Minuten. Das war ein Zeichen. Ja, das bedeutet, für eine Nachricht musste man etwa 12 bis 15 Stunden sicherlich einplanen, bis diese Nachricht komplett bis nach Berlin oder von Berlin nach Koblenz übermittelt wurde.
Also das war so eine Art WhatsApp der Preußen.
Genau, richtig. Preußisches WhatsApp.
Ja,
korrekt.
Genau. Wo war denn die Empfangsstation in Potsdam? Das interessiert mich jetzt.
Die Empfangsstation in Potsdam war auf dem, das nennt sich heute noch, am Telegrafenberg.
Genau.
Ne? Und da war die Station Nummer 4.
Okay.
Und Berlin an der Sternwarte, da war Station Nummer 1.
Ja.
Und hier in Koblenz am Schloss war die Station Nummer 61, die Endstation quasi.
Ah ja, okay. 61 Stationen insgesamt.
Genau, richtig.
Magst du zum Schluss noch einen Gruß an die Brandenburgerinnen und Brandenburger schicken?
Ja, sehr gerne. Hier, Gude aus Koblenz. Und wir, das rheinische Potsdam, freuen uns unglaublich, wenn ihr nach Koblenz kommt. Wenn ihr uns besucht, gerade im Frühjahr, im Sommer, wunderschön hier bei uns, und ihr werdet bestimmt nicht enttäuscht sein.
Das glaube ich auch. Vielen Dank, Johannes.
Gern.
Vielen Dank.
Da kann man doch nicht widerstehen, oder? Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, Ihren nächsten Kurzurlaub am Deutschen Eck in Koblenz zu verbringen, dann haben Sie jetzt die Chance bei uns. Wir verlosen 2 Übernachtungen für 2 Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im Gotel in Koblenz. Und wenn Sie gewinnen wollen, müssten Sie uns folgende Frage korrekt beantworten können. Wie nennt man die freche Figur, die am Willi-Hörter-Platz in Koblenz steht und auf die Besucher spuckt? A, den Koblenzer Schengel oder B, den Koblenzer Bengel? Wenn Sie jetzt unsere Hotline anrufen wollen, dann können Sie das jetzt tun. Und zwar ist das die 0331 581 69230. Oder was noch viel einfacher geht, weil da kommen Sie sofort durch, ist uns eine WhatsApp zu schicken mit dem richtigen Lösungsbuchstaben A oder B. Und die Nummer fürs WhatsAppen ist genau die gleiche wie fürs Anrufen. Dauert auch nicht 12 Stunden, sondern kommt gleich durch. Das ist die 0331 581 69230. Und wer gewonnen hat, das wissen wir auch gleich nach Dominik Falk und Colby Calais. Sie haben Radio Potsdam mit dem Reisefieber und auch heute haben wir wieder eine Reisepreisfrage gestellt. Wir wollten heute wissen, wie nennt man die freche Figur, die am Willi-Hörter-Platz in Koblenz steht und auf die Besucher spuckt. Es ist A, der Koblenzer Schengel oder der Koblenzer Bengel. Und am Telefon ist jetzt Michael Gräning aus Potsdam. Hallihallo.
Hallihallo.
Und wie lautet denn die richtige Antwort? Natürlich, wunderbar. Das bedeutet für Sie, lieber Herr Gräding, Sie reisen nach Potsdam zu zweit am besten und übernachten 2 Nächte ganz gemütlich im Gotel in Koblenz.
Vielen, vielen Dank.
Schon mal am Deutschen Eck gewesen?
Nein, noch nie.
Na dann, ist doch mal ganz cool, oder? Und kannten Sie die Geschichte mit dieser Telegrafenübermittlung von Koblenz nach Potsdam zu Zeiten der Preußen?
Nein, kannte ich nicht. Ich war sehr überrascht und ja.
Das ist irre, oder? Ich habe gerade noch mit einem anderen Hörer telefoniert, der mitmachen wollte heute und der sagte, in Schenkenberg steht auch noch so ein Telegrafenmast. Also da gab es also ganz viel in unserer Region. Also da hat man doch wieder was gelernt heute, auch im Reisefieber. Was machen Sie noch an diesem Wochenende, Herr Gräning?
Das schöne Wetter nutzen, ein bisschen draußen mit der Frau spazieren gehen.
Das ist eine gute Maßnahme.
Energie tanken.
Unbedingt. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Maßnahme. Ein bisschen Frühling schnuppern da draußen. So langsam fühlt es sich danach an, finde ich. Auch wenn wir erst Mitte Februar haben. Aber ich finde, langsam könnte man den Frühling so ein bisschen erahnen. Ja. Das Einzige, was ich noch für Sie tun kann, Herr Gräning, ist, Ihnen einen kleinen Musikwunsch zu erfüllen, wenn Sie denn mögen. Was würden Sie denn gern hören?
Die Ärzte.
Ärzte gehen immer. Das ist eine sehr gute Idee. Lieber Herr Gräning, ich wünsche ganz viel Spaß in Koblenz. Ja, gute Reise. Ja. Und wenn Sie jetzt ein bisschen traurig sind, liebe Hörerinnen und Hörer, dann seien Sie es bitte nicht. Auch in der kommenden Woche sind wir wieder für Sie da im Reisefieber. Und dann geht's nach Rothenburg ob der Tauber. Und auch da gibt's Spannendes zu berichten. Und jetzt gibt's für unseren heutigen Reisepreisgewinner Michael Gräning aus Potsdam, die Ärzte mit Westerland. Passt ja auch irgendwie ein bisschen zum Reisefieber. Ich wünsche ein schönes Wochenende.